Ihr Lieben, es ist schön, eure Gesichter zu sehen. Ich weiß, der Tag ist vielleicht mit ein bisschen mehr Stress verbunden. Für manche hat es bedeutet, erstmal die Gemeinde zu suchen, die hier in Penzberg gar nicht so leicht zu finden ist, weil es ja eine Einbahnstraße ist und ähnliches. Wenn man es gefunden hat, ist es ein bisschen schwieriger hier, weil es mit dem Sitzen doch weniger Plätze vielleicht gibt als sonst, für die, die es gewohnt sind, hierher zu kommen. Und dann hat man nicht seine gewöhnten Sitze. Sitzen vielleicht andere drauf als da, wo man sonst sitzt. Das kann schwieriger sein. Aber ich sehe schon, dass ihr das prinzipiell ganz toll alle mitmacht. Und auch wenn es vielleicht, wenn man jetzt reinkommt, ein bisschen schwierig ist, noch einen Sitzplatz zu finden, selbst hinten und auf der Treppe alles belegt ist, so tut es einfach doch gut, euch alle zu sehen. Hier sind noch zwei Plätze, sehe ich, da sind noch zwei Plätze. Also wer noch richtige Stühle haben möchte, hat die Gelegenheit. Aber unsere Jugendlichen sitzen auch gerne hinten. Es ist ja nicht so wie bei Paulus und Eutychus, dass ihr von hinten aus dem Fenster fallen könnt. Von dem her ist das alles im Rahmen. Ich freue mich, euch alle zu sehen. Es sind jetzt Geschwister aus der Gemeinde Weilheim da, aus Wolfratshausen, aus Penzberg und auch einige Gäste, die noch gar nicht in der Gemeinde waren. Ich freue mich, dass wir diesen Sabbat zusammen erleben können. Natürlich wäre es schöner gewesen, wenn wir heute hätten draußen sein können. Aber dadurch, dass die Sonne nicht scheint und die Wiese sehr nass ist, hilft uns das auch nicht so viel, dass es gerade nicht regnet. Den Einstieg für die Predigt die Woche war der perfekte Einstieg wahrscheinlich am Dienstagabend. Ich weiß nicht, wer von euch sich das Spiel angeschaut hat. Historisch wurde es ja genannt. Innerhalb von, ich glaube, 10 Minuten waren es 4 Tore zum 7:1 von den Deutschen. Aber es war deswegen der perfekte Beginn, weil man gesehen hat, wie nah Freude und Leid gleichzeitig zusammenliegen. Als Deutscher natürlich konnte man sich darüber freuen, wobei ich weiß nicht, wie es euch ging. Nach dem 4:0 habe ich mir persönlich gedacht, jetzt reicht's eigentlich. Muss gar nicht mehr sein, weil irgendwann, ich glaube beim 6 oder 7:1 fand ich es eher peinlich, als dass ich mich darüber gefreut habe. Weil man eben die Bilder der Brasilianer gesehen hat. Und ich weiß nicht, ob ihr, wenn ihr die Gesichter seht, was das für brasilianische Menschen bedeutet hat, als es 5:0 fiel. Es hat zumindest die eigene Freude ein bisschen getrübt. Und ich denke, man merkt, wie schwierig es ist, wenn man den Ausgang eines Fußballspiels mit dem eigenen persönlichen Wohlbefinden verknüpft. Natürlich haben wir uns gefreut, aber morgen ist ein neuer Tag und ich glaube, man sollte sich nicht zu sicher sein, dass wir morgen diejenigen sind, die sich freuen. Aber es ist oft so, dass Freude und Leid in dieser Welt oft sehr dicht beieinander liegen. Ich war gestern auf einer Beerdigung. Ein Studienkollege von mir, mit dem ich in Bogenhofen zusammen studiert habe, ist letzten Sabbat, während er am Nachmittag eine Ansprache gehalten hat auf der GIT, das heißt auf der Tagung der Freikirche in Deutschland, während er eine Ansprache gehalten hat, hat er eine Lungenembolie bekommen. Ist zusammengebrochen und es war nichts mehr zu tun. Er war ein Studienkollege von mir, der unwahrscheinlich viel Humor hatte. Er konnte sehr, sehr ernsthaft sein, aber im Normalfall hatte er immer einen lockeren Spruch auf Lager. Er hat immer gute Laune verbreitet, er hat immer Hoffnung verbreitet. Und als ich gestern in Bogenhofen zur Beerdigung war, ist mir ein Gedanke gekommen, auch noch mit dieser Woche eben verknüpft, wo ich gedacht habe, das ist schon tragisch. Sascha war früher ein sehr großer Fußballfan. Schalke 04. Er war Herausgeber einer Fanzeitschrift von Schalke 04. Allerdings keiner Fanzeitschrift, wo das Spiel im Mittelpunkt steht, sondern wo die dritte Halbzeit im Mittelpunkt steht. Ich weiß nicht, wem das von euch was sagt. Die dritte Halbzeit für Hooligans, das heißt für die, die sich treffen, um hinterher Schlägerei zu haben, das war sein Leben. Er hat Taekwondo gemacht, also Kampfsportart, und deswegen war er mit Leib und Seele Hooligan von Schalke 04. Ist immer mitgereist zu den Spielen. Als wir dann zusammen studiert haben, weiß ich noch, dass er eines Abends in mein Zimmer kam und ich habe so nach dem ganzen Studium noch ein bisschen am Computer FIFA-Soccer gespielt, das heißt ein Fußballspiel am Computer, und er kam rein und hat gemeint, was? Du spielst Computerspiele? Du spielst FIFA? Und da habe ich gesagt, ja, es ist ein Problem, ich kann doch abends, wenn alles vorbei ist, mal 20 Minuten aus Freizeit noch ein Spiel spielen. Und hat er gesagt, ach, ich habe das von meinem Computer gelöscht. Und daraufhin hat er sich's von mir ausgeliehen, hat es wieder auf seinen Computer gespielt, draufgeladen, aber hat bei ihm dazu geführt, dass er die nächsten 3 Tage durchgespielt hat. Und dann hat er es wieder runtergelöscht, weil er gesagt hat, das Ding ist schlecht für mich, ich komme da nicht mehr weg. Was ich nicht verstehen konnte, weil ich sage, ich spiele ein Spiel, dann bin ich eh so matt in der Birne, dass ich keine Lust mehr dazu habe. Aber das 7:1 hat Sascha nicht mehr mitbekommen. Und es war schon so ein Gedanke, wo ich mir gedacht habe, oh Mann, wenn wir uns im Himmel wiedersehen werden und er noch fragt, wie ist denn da die WM ausgegangen? Und ich sage ihm, du hast ein 7:1 verpasst. Ich weiß, dass es dann keine Rolle mehr spielen wird. Aber es zeigt uns manchmal, wie eng doch Freude und Leid zusammenliegt. Und die Frage ist, warum ist es so? Warum ist es oft so, dass Leid, Schmerzen auf der einen Seite, Freude in diesem Leben beides dazugehören und beides manchmal so dicht beieinander liegen? Während wir vielleicht mit Hingabe Fußball geschaut haben, waren in Israel und im Gazastreifen Bombenalarm. Eigentlich zeitgleich. Ist das Leben fair? Klar, für uns als Christen, wenn wir uns heute treffen, gibt die Bibel die perfekte Erklärung dafür. Weil die Bibel zeigt, es gibt diesen Kampf hinter den Kulissen zwischen Gut und Böse. Es gibt 2 Mächte, die in der Bibel auch personalisiert werden. Das gute Gott, der dahinter steht, das böse Satan, der dahinter steht. Und dass diese beiden Mächte eigentlich zusammenkämpfen. Aber die Frage ist, hilft diese Erklärung uns? Hilft diese Erklärung wirklich, wenn wir in einer Situation sind, die schwierig sind, ist? Ich weiß von einigen, dass die letzte Woche nicht so schön war. Dass die letzte Woche für manche sehr schwierig war, die heute da sind. Hilft die Erklärung zu wissen, warum etwas ist? Ich hatte die Woche selber noch einen Termin in der Ludwig-Millian-Universität in München, weil ich ja immer wieder ein bisschen mit Migräne zu tun habe. Ich kann keinen Sport machen, weil Sport einer der Auslöser eben ist, der bei mir zu Migräne führt. Ich würde gern mal wieder auf den Berg gehen, gerade hier, wenn man isst, aber ich weiß, ich kann es nicht, weil es eine zu große Anstrengung für den Körper bedeuten würde. Und es war interessant, die Professorin dort hat sich viel Zeit für mich genommen, hat gemeint, ja, das, was sie so sich zusammengereimt haben, was sie recherchiert haben, das stimmt alles, sie kann es bestätigen, die Ursachen und so weiter, das passt alles hin. Aber dann sagt sie, es gibt keine Therapie. Es gibt nichts, wo wir ihnen helfen können. Sie werden mit diesem Problem leben müssen. Ist es so ähnlich? Kennt ihr das? Man hat zwar eine Erklärung, man weiß, woran Dinge liegen, aber eine Hilfe ist es eigentlich nicht. Wie ist es für uns als Christen? Oder wie ist es überhaupt als Christen? Hat man einen Vorteil in diesen Dingen? Manche sagen, höre ich immer wieder, dass manche sagen, ja, für mich ist es wichtig, dass ich morgens Andacht mache, dass ich die Zeit habe, wo ich in der Bibel lese, wo ich bete. Und wenn ich die Zeit habe, dann läuft der Tag gut. dann sind die Probleme nicht so groß und dann habe ich Frieden in allem und alles läuft gut. Meine persönliche Erfahrung war andersrum. Als ich so als Jugendlicher, als Schüler und dann auch im Studium letztlich angefangen habe, regelmäßig Andacht zu machen für mich, war meine Erfahrung andersrum. Je intensiver und besser die Andachtszeit war am Morgen, desto schlimmer war der Tag. Desto mehr Probleme kamen, desto schwieriger wurde es. Wenn ich aus Gründen morgens nicht zur Andacht kam, dann war der Tag wunderbar. Dann lief alles normal, war alles gut. Haben wir als Christen weniger Probleme? Ich lade euch ein, 1. Petrus 4 aufzuschlagen. Erster Petrus, Kapitel 4. Der Petrusbrief ist relativ weit hinten in den Bibeln. Es sind auch keine großen Briefe, deswegen sind sie nicht so leicht zu finden. Dann ist auch noch die Schwierigkeit, dass je nach Bibel sie anders eingeordnet sein können. Wenn es jemand nicht findet, bittet einfach jemanden neben euch. 1. Petrus, Kapitel 4. Erster Petrus 4, Vers 12, da schreibt Petrus eigentlich an andere Christen, die damals unter Verfolgung litten vom Römischen Reich. Aber da schreibt er: Meine lieben Freunde, wundert euch nicht über die heftigen Anfeindungen, die ihr jetzt erfahrt. Sie sollen euren Glauben prüfen und festigen. Denkt nur nicht, dass solche Angriffe etwas Außergewöhnliches sind. Sie gehören zum Christsein. Freut euch vielmehr darüber, dass ihr um Christi willen leidet. Dann werdet ihr auch jubeln und euch mit ihm freuen, wenn er in all seiner Herrlichkeit wiederkommt. Worauf es mir ankommt, ist der Hauptpunkt hier, den Petrus sagt. Wundert euch nicht über die Anfeindungen, die ihr erfahrt. Wundert euch nicht über die Probleme, die in eurem Leben da sind. Petrus sagt hier, das ist normal. Es gibt ja auch, ja, man nennt es so Wohlstandsevangelium, wo man sagt, naja, wenn du Jesus als deinen Herrn anerkennst und wenn du die Verheißungen, die in der Bibel sind, für dich in Anspruch nimmst, dann wirst du reich werden, dann wird es dir gut gehen, dann wirst du gesund werden und alles wird passen. Interessant ist, denke ich, dass wir diesen Satz nicht aus der Bibel herauslesen können. Denn in der Bibel hier schreibt Petrus was anderes. Er sagt, wundert euch nicht, wenn Anfeindungen da sind. Es gehört dazu. Das heißt, kann es sogar sein, dass man als Christ mehr Probleme hat, mehr Sorgen hat, mehr Schwierigkeiten hat, als wenn man ein anderes Leben führt? Aber sehnen wir uns nicht alle nach Schutz vor Leid? Sehnen wir uns nicht alle nach guten Zeiten, dass es uns gut geht, dass wir glücklich sind? Die Julia hat in einer ihrer Klassen in Bogenhofen einen Comic aufgehängt, was, denke ich, sehr schön ist. Ich habe es jetzt nicht dabei für euch, aber es ist irgendein Tier, ich weiß nicht mehr welches. Zwei Tiere stehen nebeneinander und eines davon hat den Kopf im Sand. Weißt du noch, welches war, Julia? Irgendein Vogel oder so. Eins davon hat den Kopf im Sand. Normal ist es ein Strauß, aber im Comic ist es kein Strauß, also irgendein anderer Vogel. Einer davon hat den Kopf im Sand und der andere daneben fragt, warum steckst du den Kopf in den Sand? Und dann meint er, wenn man die Realität nicht ändern kann, ist Ignorieren die beste Alternative. Und dann steckt der andere den Kopf auch in den Sand und sagt, dies ist der glücklichste Tag meines Lebens. Ein lustiger Streifen. Aber steckt da nicht vielleicht auch Wahrheit dahinter? Wie ist das mit Problemen und Sorgen, die wir haben, die wir nicht ändern können? Wie ist es mit Dingen, die wir uns anders wünschen würden? Vollziehen können. Wo wir das Gefühl haben, wir haben keine Kraft. Wo wir das Gefühl haben, wir sind überfordert. Ist es dann nicht besser, Dinge zu ignorieren, sich zurückzuziehen? Ich möchte heute über einen Bibeltext mit euch lesen, was uns Paulus mitgibt. Wir finden ihn in Epheser Kapitel 6. Epheser Kapitel 6, einige Briefe weiter vorne. Bei den Briefen haben wir Römer, dann kommen die beiden Korintherbriefe, Galater, Epheser vor dem Philippa. Epheser Kapitel 6. Das Bild, das Paulus hier benutzt, ist das Bild einer Waffenrüstung. Ich weiß, dass wir heute in einer Zeit leben hier in Deutschland, wo wir mit einer Waffenrüstung wenig anfangen können. Wir leben in einem Land, wo wir lange Zeit keinen Krieg mehr hatten. Und wir sind froh darüber. Und deswegen manches, was mit Krieg und mit Ähnlichem zu tun hat, das wollen wir wahrscheinlich eher gar nicht so an uns heranlassen. Und deswegen fragen wir uns vielleicht, ob die Bibel manches heute anders darstellen würde. Aber es ist interessant, dass die Bibel eben darstellt, dass diese Welt, in der wir uns befinden, kein Spielplatz ist. Dass diese Welt, in der wir leben, kein Paradies auf Erden ist. Und es ist vielleicht ein deutliches Argument für mich, was dafür spricht, dass die Bibel recht hat mit dem Weltbild. Weil jeder Mensch in seinem Herzen dieses Idealbild eines Paradieses, eines Zustandes, wo es uns gut geht, wo wir gesund sind, wo wir glücklich sind, wo wir uns freuen an guten Beziehungen, jeder von uns hat dieses Bild des Paradieses im Herzen. Kein Mensch denkt, wenn er aufwacht und Kopfschmerzen hat, das ist normal, die Kopfschmerzen gehören dazu. Sondern jedem von uns ist klar, die Schmerzen gehören nicht dazu. Das Leben sollte gut sein, das Leben sollte ohne Schmerzen sein. Deswegen versuchen wir ja auch etwas zu tun, damit es uns gut geht. Woher kommt das, wenn ein evolutionistisches Bild stimmen würde, dass so der Mensch sich nach und nach entwickelt hat und der Kampf ums Dasein schon immer dazugehört und die Besten überleben, dann müsste in unserem Herzen eigentlich drin sein, dass das der Normalzustand ist. Aber jeder von uns weiß, tief in seinem Inneren, dass wir geschaffen worden sind für eine heile Welt. Dass wir die Sehnsucht haben, dass Leid und Schmerzen nicht da sind. Und die Bibel sagt uns deswegen, dass wir auch wirklich dazu geschaffen worden sind. Dass es einmal diese heile Welt gab und dass es sie wieder einmal geben wird, wenn Gott sie neu schafft. Aber in der Zwischenzeit, und das ist die Botschaft der Bibel, leben wir nicht in einer heilen Welt, sondern einer Welt, die einem Kriegsschauplatz ähnelt, wo Gutes und Böses eben eng beieinander liegt. Was gibt uns Paulus für einen Ratschlag, wie wir in dieser Welt leben sollen? Epheser Kapitel 6, ab Vers 10 möchte ich mit euch lesen. Hier schreibt Paulus: Für euch alle gilt, werdet stark durch den Glauben an Christus und im Vertrauen auf seine Macht. Greift zu den Waffen Gottes, damit ihr alle heimtückischen Anschläge des Teufels abwehren könnt. Wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Darum nehmt die Waffen Gottes. Nur gut gerüstet könnt ihr den Mächten des Bösen widerstehen, wenn es zum Kampf kommt. Rüstet euch gut für diesen Kampf. Die Wahrheit Gottes ist euer Gürtel. Und seine Gerechtigkeit eure Rüstung. Marschiert mutig voran und verkündet überall, dass Gott Frieden mit uns geschlossen hat. Verteidigt euch mit dem Schild des Glaubens, an dem die Brandpfeile des Teufels wirkungslos abprallen. Die Gewissheit, dass euch Jesus Christus gerettet hat, ist euer Helm, der euch schützt. Und nehmt das Wort Gottes. Es ist das Schwert, das euch der Heilige Geist gibt. Hört nie auf zu bitten und zu beten. Gottes Heiliger Geist wird euch dabei leiten. Bleibt wach und bereit. Bittet Gott inständig für alle Christen in der Welt. Was schreibt Paulus hier? Warum ist es kein Spielplatz, auf dem wir leben? Weil es böse Mächte gibt. Weil es Mächte gibt, die daran interessiert sind, Menschen zugrunde zu richten. Weil es Mächte gibt, die daran interessiert sind, das Gute zu unterdrücken. Die möchten, dass Leid da ist. Allerdings ist das nur die halbe Wahrheit. Denn es gibt auch die Mächte, die gut sind und die stärker sind. Und das ist es, was Paulus sagt, was sein Leben als Christ ausmacht. Ganz bewusst sich für das Gute zu entscheiden und auf dieser Seite zu stehen. Und wie macht er das? Was sind die Dinge, die er uns hier sagt? Vers 14, die Wahrheit Gottes ist euer Gürtel. Vielleicht hat jemand von euch schon mal eine Situation erlebt, wo er keinen Gürtel hatte. Ich kann mich noch erinnern, einmal in meinem Studium, da bin ich in die Schweiz gefahren zur Hochzeit eines Freundes und das, was ich vergessen habe, war mein Anzug. Jetzt als Prediger geschieht es nicht mehr so oft, weil ich meistens, also oft einen Anzug tragen muss. Deswegen denkt man jetzt dran. Früher im Studium war das noch nicht so regelmäßig. Deswegen habe ich an den Anzug nicht immer gedacht. Nun, Freunde dort haben mir ausgeholfen und haben einen Anzug aufgetrieben. Das Problem war nur, der hatte keinen Gürtel und die Hose war viel zu weit. Könnt ihr euch vorstellen, wie man sich damit fühlt, wenn man die ganze Zeit so eine Hand hat, die die Hose hält? Ich habe mir gewünscht, dass dieser Tag bald zu Ende ist. Manchmal denken wir ja so, naja, so wichtig ist ein Gürtel nicht. Frauen kann es nicht passieren, ich weiß, die achten darauf, dass das gut aussieht und gut zusammenpasst. Aber das Bild, was Paulus hier hatte, war das Bild eines Kämpfers. Und damals hatte man ja nicht eng geschneiderte Hosen wie heute, sondern größere Umhänge. Wie soll man kämpfen, wenn der Umhang nicht fest ist? Das heißt, auch wenn man ihn nicht so deutlich sieht, den Gürtel, so ist es sehr wichtig. Das ist das Bild, was Paulus hier benutzt. Und was sagt er? Was ist für uns so wichtig wie ein Gürtel? Die Wahrheit. Um in diesem Leben durchzukommen, ist es extrem wichtig, die Wahrheit zu kennen. Manchmal, durch die Zeit, in der wir leben, denken wir, naja, so wichtig ist es ja nicht. Für den einen passt das, für den anderen passt das. Ob jetzt das zutrifft oder das, ist nicht so wichtig. Hauptsache für dich funktioniert es. Hauptsache für dich ist es in Ordnung. Paulus sagt hier, die Wahrheit ist entscheidend. Die Wahrheit ist wichtig, dass unser Leben funktioniert. Wenn ich das Glück meines Lebens an ein Fußballspiel anhänge, dann muss ich mir bewusst sein, dass Fußball ein Glücksspiel ist. Und dass trotz dem besten Trainer und trotz der besten Taktik immer noch ein Spiel so laufen kann, dass man als Verlierer vom Platz geht. Wenn ich andere Erwartungen habe, dann kann ich mit der Enttäuschung vielleicht nicht zurechtkommen. Deshalb ist ein wichtiger Punkt, dass die Bibel den Anspruch hat, uns Wahrheit zu geben. Wahrheit über die Welt, in der wir leben. Wahrheit über die Hintergründe. Wahrheit über die Frage, was kommt nach dem Tod. Wahrheit über die Frage, wie finden wir Glück im Leben. Wenn ich überzeugt davon bin, dass dieses oder jenes mir Glück und Hoffnung geben wird und es aber nicht zutrifft, dann stehe ich am Ende halbnackt da. Der zweite Punkt, den ihr hier schreibt, seine Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit Gottes sei eure Rüstung. Die Rüstung ist für uns nicht so schwer zu verstehen. Klar, wer schon mal in einem mittelalterlichen Museum war und die Rüstung dort gesehen hat, ich denke, keinem von uns sind Rüstungen unbekannt. Und wir wissen auch gut, wofür sie da sind. Ein Freund von mir hat mal begonnen, Eishockey zu spielen. Und Er hat einmal zum Training seine Montur vergessen. Und er war von sich überzeugt und hat gedacht, ich bin so ein harter Mann, ich schaffe das auch ohne Rüstung. Sein Trainer hat wahrscheinlich seinen Spielkameraden gesagt, dass sie nicht extra auf ihn achten sollen, sondern dass er den Fehler, seine Rüstung zu vergessen, nur einmal macht. Und so war es auch. Rüstung ist lebensnotwendig. Und was sagt er hier? Was ist die Rüstung für uns? Die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit Gottes. Was meint dieser Begriff? Für viele heute wahrscheinlich ein Fremdwort. Was heißt die Gerechtigkeit Gottes? Allein darüber könnte ich wahrscheinlich eine Stunde reden. Da die Zeit eng ist, versuche ich es zusammenzufassen. Ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen, in wenigen Minuten darzustellen. Das ist mir klar. Aber was bedeutet die Gerechtigkeit Gottes? Für mich bedeutet es im Grunde vor allen Dingen, dass es nicht darum geht, was ich tue, nicht darum geht, was ich leiste. Weil die Bibel zeigt, dass alles, was ich leisten kann, immer fehlerhaft ist. Dass ich als Mensch ein Sünder bin, das heißt, nicht perfekt sein kann. Und die Gerechtigkeit Gottes bedeutet, dass er es gar nicht von mir erwartet. Er erwartet nicht von mir, perfekt zu sein. Er erwartet nicht von mir, die richtigen Lösungen zu haben. Er erwartet nicht von mir, alles gut zu machen. Denn dafür kam Jesus. Er war es, der das perfekte Leben geführt hat. Er war es, der den Willen seines Vaters perfekt ausgeführt hat. Und nun bedeutet Gerechtigkeit, dass Gott uns einen Tausch anbietet. Unsere Schuld, unsere Sünde, unser Versagen dürfen wir tauschen gegen Gottes, gegen Jesu perfektes Leben auf dieser Erde. Er nahm unsere Schuld, er ist dafür gestorben und er möchte uns sein gutes Leben schenken. Es ist nichts, was wir uns erarbeiten können, sondern es ist ein Geschenk. Ich brauche kein schlechtes Gewissen haben, weil mein Versagen hat Jesus weggenommen. Und wenn Gott mich jetzt ansieht, dann sieht er Jesus Christus. Und er sieht das, was Jesus getan hat. Und durch den Heiligen Geist möchte Gott mich so verändern, dass es nach seinem Willen ist. Das heißt, die Gerechtigkeit Gottes bedeutet, ich habe Frieden mit Gott. Es gibt kein schlechtes Gewissen für mich. Mein Versagen, meine Schuld kann ich abgeben. Sie sind nicht mehr Teil von mir. Sie bestimmen nicht mein eigenes Denken und Handeln, sondern mein Bild von mir selber wird bestimmt von einem Gott, Jesus Christus, der in einer perfekten Harmonie gelebt hat, aber bereit war, hier auf die Erde zu kommen. Bereit war, selber Hunger und Schmach und Lästereien zu ertragen, damit er meine Schuld nehmen kann. Der Panzer, der mich schützt, ist das Wissen darum, dass mein Versagen keine Rolle spielt, weil ich es abgeben kann an Gott und weil Jesus mir seine Gerechtigkeit, sein Leben gibt. Und dass Gott mich so sehr liebt, hat er gezeigt, als Jesus ans Kreuz gegangen ist. Weil Jesus gestorben ist, darf ich wissen, dass ich mit ihm versöhnt bin. Mein Handeln ist nicht entscheidend für meine Beziehung zu Gott, sondern Gottes Handeln, sein Ja zu mir ist entscheidend für meine Beziehung zu Gott. Das ist der Panzer, der mich schützen soll. Das ist der Panzer, der mein Herz schützt. Ich weiß, ich bin geliebt, auch wenn ich Dinge nicht geschafft habe, auch wenn ich versagt habe. Weiß ich bin geliebt, weil es im Grunde nicht darum geht, wie ich lebe, sondern wie Jesus gelebt hat. Es ist ein Geschenk. Der nächste Punkt kommt in der Hoffnung für alle, die ich habe, nicht so deutlich raus. Marschiert mutig voran und verkündet überall, dass Gott Frieden mit uns geschlossen hat. Gestiefelt mit dem Evangelium, sagt Luther. Das heißt, die Stiefel, die Schuhe, das ist die Bereitschaft, das Evangelium zu verkündigen. die Botschaft der Versöhnung mit Gott. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass ich diese Versöhnung für mich in Anspruch nehme, sondern dass ich auch die Bereitschaft habe, sie anderen Menschen zu geben. Ich denke, jeder von uns hat es schon mal gehabt, dass wir uns Schuhe gekauft haben und uns dann Blasen gelaufen haben. Bei jeder Stewa kann man das Neue sehen, wenn wir mit den Pfadfindern unterwegs sind. Irgendjemandem passiert es fast immer, dass er sich Blasen läuft. Wie können wir laufen, wenn wir Blasen haben? Es ist extrem schmerzhaft. Deswegen brauchen wir gute Schuhe, die uns davor schützen. Und was sagt Paulus? Die Schuhe sind unsere Bereitschaft, die Versöhnung weiterzugeben an andere. Wenn wir die Versöhnung für uns behalten wollen, dann macht es für unser Leben Probleme. Es gibt viele Bereiche, wo man das einüben kann. Ein Bereich ist sicherlich für mich Autofahren, weil es immer wieder Leute gibt, die einem die Vorfahrt nehmen. Kennt ihr das? Oder bin ich der Einzige? Es gibt immer wieder Leute, wenn man es eilig hat und so, die unverschämt sind, oder? Die einem ganz knapp vors Auto fahren. Und in diesen Momenten weiß ich, dass ich eigentlich keine gnädigen Gedanken habe, sondern dass ich immer mir frage, wie kann ich auf mich aufmerksam machen? Wie kann ich ihnen zeigen, dass sie mir jetzt Unrecht getan haben? Und manchmal kann sich das dann auch hochspielen. Was sagt er hier? Die Bereitschaft, die Versöhnung abzugeben. Das heißt, wenn ich drüber nachdenke, wie oft ich daneben lag und Gott gnädig mit mir umgegangen ist, dann kann mich dieses Nachdenken dazu bringen, dass ich Gnade auch anderen Menschen zeige, dass ich nicht auf meinem Recht bestehe. Und diese Einstellung, sagt Paulus, ist wichtig. Der nächste Punkt, verteidigt euch mit dem Schild des Glaubens, an dem die Brandpfeile des Teufels wirkungslos abprallen. Das heißt, Paulus sagt hier deutlich, es gibt Pfeile. Es gibt Angriffe auf unser Leben. Es gibt Angriffe, die unser Leben traurig machen wollen. Kennen wir diese Pfeile? Du bist ein Versager. Du schaffst es eh nicht. Du bist nicht wertvoll. Kennen wir diese Pfeile? Was Paulus hier sagt, ist, dass der Glaube so ein Schutzschild ist. Der Glaube daran, dass Gott mich liebt, dass Gott mich gewollt hat, dass er mich geschaffen hat, dass er dahinter steht, dass es mich gibt und dass er einen Plan hat für mein Leben. Ein Plan, der in seiner Hand liegt, der nicht davon abhängig ist, ob ich es perfekt mache, sondern ein Plan, den ich ihm geben kann. In den USA gab es ein kleines Mädchen, ich habe es zuletzt in einer der Hochzeitsansprachen benutzt, die eine Hasenscharte hatte. Und die Zeit im Kindergarten und in der Schule war für sie nicht leicht, weil sie immer gehänselt worden ist wegen ihrem Aussehen. In der zweiten Klasse hatte sie eine Lehrerin, die für sie eine sehr wichtige und gute Lehrerin war. Und es gab in dieser Klasse auch einen Hörtest. Ein Hörtest, der so ablief, dass die Lehrerin eines der Kinder ins Klassenzimmer geholt hat und dann hat sie irgendwas geflüstert. Wie zum Beispiel, der Himmel ist blau. Der Himmel ist blau und ähnliches. Und die Kinder mussten das Geflüsterte hören und weitersagen, um zu sehen, ob sie es verstanden hatten. Aber als sie an diesem Tag hineinkam, hat sie gehört, ich wünschte, du wärst meine kleine Tochter. Und sie sagte, dass dieser eine Satz ihr Leben verändert hat, weil sie gemerkt hat, da ist jemand, der mich mag, so wie ich bin. Und Paulus sagt, der Glaube, dass Jesus dich liebt, der Glaube, dass Jesus alles für dich getan hat, ist dieser Schild, der die Angriffe des Feindes abwehrt. Die Gewissheit, dass euch Jesus Christus gerettet hat, ist euer Helm. Auch über den Helm brauchen wir wenig reden. Im Moment kennen wir die Diskussion, ob Fahrradhelme zur Pflicht gemacht werden oder nicht. Vielleicht habt ihr die Diskussion verfolgt. Auch hier geht es um die Freiheit des Einzelnen zu bestimmen. Ich glaube, vor 2-3 Wochen war ein Gerichtsurteil erst, wo eine Versicherung nicht zahlen wollte, weil eine Frau den Helm nicht aufgesetzt hat. Und im Grunde geht es um die Frage, was ist wichtiger? Die Freiheit des Einzelnen zu entscheiden, was er will, oder den Schutz, den ein Helm bietet. Nun, Paulus sagt hier, genauso wichtig wie ein Helm, der unseren Kopf schützt, ist die Gewissheit, dass Jesus Christus uns errettet hat. Die Gewissheit, dass das ewige Leben auf uns wartet. Die Gewissheit, dass unser Leben gut ausgehen wird. Die Gewissheit, dass jemand da ist, der unser Leben zu einem guten Ziel führt. Diese Hoffnung schützt unser Denken und unser Leben. Weil es Hoffnung ist, die wir vor Augen haben. Und zum Schluss, nehmt das Wort Gottes. Es ist das Schwert, das euch der Heilige Geist gibt. Das Schwert, an anderer Stelle steht da, es scheidet Mark und Bein. Das Wort Gottes ist in der Lage, zu urteilen, zu zeigen, was Wahrheit und Irrtum ist. Und auch in unserem Leben zu zeigen, was richtig ist und was falsch. Das Wort Gottes ist in der Lage, Irrwege aufzudecken, den wahren Weg uns zu zeigen, uns zu helfen, das Ziel zu erlangen. Mit einem Schwert können wir heute wieder wenig anfangen. Und so als 16-jähriger Pfadfinder war es mein großer Traum, ein wirkliches Messer zu haben, eine Machete. Ungefähr zeitgleich, wer das noch kennt, war ein bestimmter Film im Kino, wo es hieß, das ist ein Messer, das ist ein Messer. Wem von euch das was sagt? Ungefähr zu der Zeit auch. Und ich habe mir dann eine Machete gekauft. Etwas größeres Ding. Beziehungsweise ich war schon 18, weil man dafür einen Altersnachweis gebraucht hat. Und ich war ganz stolz drauf. Und ich weiß, einmal haben wir in der Zeit Urlaub in Norwegen gemacht. Und wir haben in diesem Urlaub wirklich ganz abseits von allem gewandert. Es war irgendein Nationalpark und zwischendurch ging der Weg durch so Unterholz. Und ich war richtig stolz und glücklich, weil endlich konnte ich mal die Machete nutzen. Aber ich glaube, es hat keine Viertelstunde gedauert und mein Arm war total schwach. Und ich konnte kaum noch was machen, weil dieses ganze Unterholz, und gewohnt war ich es nicht, und gut, die Machete ist natürlich auch nicht dazu gedacht, da Unterholz freizuschlagen. Aber ich habe sehr schnell gemerkt, wenn man nicht gewohnt ist, dann nützt einem manchmal das beste Werkzeug nichts. Und das war für mich so ein Punkt. Wir brauchen die Gewöhnung mit dem Wort Gottes. Es hilft uns nichts, wenn wir nicht geübt haben, wenn wir nicht studiert haben. Paulus zeigt uns all diese Dinge hier, dass sie wichtig sind für unser Leben. Das heißt, wenn wir das sehen, merken wir, Paulus hat in diesem Punkt nicht darüber geredet, was wir tun sollen. Er hat nur geredet, wie unsere Einstellung sein soll. Kann es sein, dass das die entscheidende Frage ist, wie wir das Leben gelingen können, wie unser Leben gelingen kann? Dass es nicht so sehr darum geht, was wir tun sollen, und welche Taten wir vollbringen, sondern dass es darum geht, wer wir sind. Welche Gedanken uns schützen. Eine Rüstung kann man zur Seite stellen. Man kann denken, ach, ich schaffe es auch ohne. Was nützt sie einem dann? Kann es sein, dass wir oft die Wahrheiten der Bibel kennen, dass uns die Rüstung bekannt ist, aber dass wir sie vielleicht oft vergessen anzulegen? Dass die Brandpfeile des Bösen, du schaffst es eh nicht, du bist ein Versager, dass wir diesen Brandpfeilen nichts entgegenhalten können, weil wir diese Rüstung nicht angelegt haben, weil wir uns nicht entschieden haben, die Gerechtigkeit Gottes für uns in Anspruch zu nehmen, weil wir in unserem Inneren nicht sagen, nein, es ist egal, was ich gemacht habe, es ist entscheidend, was Jesus für mich getan hat. Ich glaube, in manchen Problemen, die in unserem Leben kommen, sehnen wir uns danach und wir bitten Gott darum, die Probleme wegzunehmen. Die Sorgen zu lindern. Die schlechten Auswirkungen wegzunehmen. Aber kann es sein, dass Gott uns manchmal durch diese Dinge helfen will, zu sehen, dass wir die Rüstung brauchen? Und uns dazu ermutigen will, diese Rüstung anzulegen? Nicht nur das theoretische Wissen zu haben, sondern sie wirklich anzuziehen? Eine Rüstung ist beschwerlich. Wir hatten als Pfadfinder in Ludwigsburg mal das Vorrecht, in einer Feuerwehrausbildungsstelle zu sein. Und in dieser Ausbildungsstelle hatte man einen Raum, wo sie mit lauter Gerätschaften so ein Labyrinth reinbauen konnten. Jedes Mal ein anderes. Und dann konnten sie den Raum auch noch mit Nebel füllen. Und Aufgabe der Feuerwehrleute war es dann, also derer, die die Prüfung machen, im Nebel durch dieses Labyrinth mit voller Atemschutzmontur so schnell wie möglich durchzukommen. Wenn sie es unter einer gewissen Zeit nicht geschafft haben, dann haben sie die Prüfung nicht erreicht. Nun ist es mit Atemschutzmontur, wie uns gesagt wurde, sehr anstrengend. Man muss aktiv einatmen. Es geht nicht, dass man so einfach atmet, sondern jeder Atemzug ist eigentlich Anstrengung. Und was machen deswegen viele? Sie nehmen die Atemmaske ein bisschen weg. Man kann ja normale Luft atmen. Es ist ja kein Feuer, es ist ja nur Rauch. Weil es leichter geht. Kann es sein, dass es auch für uns beschwerlich ist, diese Rüstung anzuziehen? Und dass wir deswegen, ob aus Hektik des Alltags oder weil wir denken, naja, es geht eh, uns nicht die Mühe machen, wirklich diese Rüstung anzuziehen. Was der Kommandant dann meinte, was sie tun können, um das zu überprüfen, sie können Lachgas einleiten in den Raum. Oder Tränengas. Und spätestens dann merkt man, ob sie ihre Maske angelegt haben oder nicht. Kann es bei uns ähnlich sein? Haben wir unsere Maske angelegt? Ich weiß wirklich, dass für manche von uns, manche können auch heute Morgen nicht da sein, die letzte Woche nicht gut war. Es gibt viele Dinge, wo wir beten, dass Gott eingreift. Ich möchte uns ermutigen, diese Rüstung anzuziehen. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Wir können nicht erwarten, dass unser Leben Spaziergang sein wird. Wir können nicht erwarten, dass die Probleme weggehen. Das hat uns Gott auch nie versprochen. Aber was Gott uns gesagt hat, ist, wir haben die Mittel, die uns davor schützen. Ich habe ein Lied ausgesucht, wo ich den Jonathan bitte, es abzuspielen, und was uns helfen kann, die Gedanken der Predigt für uns vielleicht noch einmal zu reflektieren.